Hallo und herzlich willkommen bei Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
Mit mir, dem Julius.
Und wir haben heute einen sensationellen Gast, nämlich Reinhard Remford. Hallo Reinhard.
Hallo. Oh Gott, sensationell. Warum sind ich bin nicht so. Oh,
jetzt, doch, doch.
Jetzt habe ich Druck.
Sehr gut. Du bist bekannt als, wie du selber sagst, die chaotische Hälfte von MINT-Korrekt und Alliteration am Arsch. Wobei ich da zugleich sagen möchte, ich finde, bei Alliteration am Arsch bist nicht du die chaotische Hälfte. Zumindest kommt es bei mir nicht so an.
Ja, da bringe ich das Niveau mit.
Oh je, das darf Basti nicht hören. Ja, sehr schön, dass du da bist. Ich habe dich einfach mal letzte Woche, glaube ich, war das angeschrieben, weil mal wieder ein Raunen durch die Podcast-Landschaft ging und dieses Raunen hieß Podimo. Und darüber möchten wir uns heute unter anderem unterhalten, aber erst in der zweiten Hälfte, denn zuerst kommen die Aufreger der Woche. Und ich habe mal wieder keine, aber ich habe nachher dann ein bisschen was, was ich noch sagen kann, worauf ich aufmerksam machen will. Mhm. Aber Julius, du kannst ja erstmal anfangen.
Ja, okay. Also ich habe jetzt eigentlich auch nicht so viel zum Aufregen. Ja, aber ihr wisst ja vielleicht schon, ich reg mich öfter mal über das Gaming auf. Und da kam auch diese oder letzte Woche gab es den Launch der Google Stadia.
Was ist das?
Also es ist so wie Videostreaming, also wie Netflix, nur mit Videogaming. Aha. Also dass du Spiele dann streamen kannst. Also da gibt es dann irgendwo einen Server von Google. Und da kannst du dann ein Spiel auswählen und das wird dann gestreamt auf irgendein Endgerät, also zum Beispiel auf dem Fernseher, auf dem Handy, sonst wo, auf einem alten Laptop. Und das ist egal, wie potent deine Hardware ist, das kann dann darauf gestreamt werden.
Ah ja, okay. Ja,
das ist quasi so ein bisschen wie, wenn du in der Uni irgendwie Sachen simulieren willst, dann machst du das ja auch nicht auf deinem Rechner im Büro, sondern auf dem Großrechner. Irgendwo oder auf dem Supercomputer und schickst deine Daten dahin und bekommst das dann quasi fertig gerechnet zurück. Und so ein bisschen ist das auch damit, also mit Googles Stadia heißt das bei Google. Ne?
Genau, Stadia.
Genau, dass die im Grunde dir die Rechenleistung zur Verfügung stellen, die du quasi mietest.
Ja.
Ist ja eigentlich cool vom Konzept her, oder?
Das ist eine nette Idee auf jeden Fall. Ja, sind auch nicht die Ersten, die das machen. Also da gab es schon diverse andere vorher oder gibt es immer.
Genau, ich kenne das auch. Also vorher habe ich schon mal ausprobiert, so einen Monat lang dieses Shadow-PC.
Genau, das kenne ich
auch. Und das ist so, das ist der Unterschied zwischen Stadia und Shadow-PC. Bei Shadow-PC hast du wirklich einen Rechner, der steht dann irgendwo in den Niederlanden. Und das wird dann gestreamt. Also du hast dann wirklich einen Rechner zu Hause, so eine Desktop-Oberfläche von Windows. Und du hast dann wirklich so Spezifikationen von einem Rechner und damit kannst du dann wirklich Spiele installieren auf deinen virtuellen Windows, auf den Rechner, der da irgendwo in den Niederlanden steht. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Für das hat sich das eigentlich schon recht gut angefühlt, für diese, also das habe ich letztes Jahr ausprobiert. Und da war das noch nicht so populär, aber dafür war es schon mal gar nicht so schlecht. Ich fand es nur schade, dass es nicht mit, dass man es nicht mit PayPal bezahlen konnte. Shadow-PC geht nur mit Kreditkarte und
ich fand es relativ teuer, muss ich sagen.
Das ist auch recht teuer gewesen, genau. Das war auch so der Grund, warum ich dann nicht weiter das laufen ließ, weil es hat irgendwie 30 Euro im Monat gekostet.
Ja.
Und geht schon arg ins Geld.
Ist natürlich im Vergleich zu einem Gaming-PC, den du dir hinstellst, halt nicht viel. Ne?
Genau.
Selbst auf ein Jahr gerechnet ist das nicht viel. Aber da müssen halt auch die restlichen Randbedingungen stimmen. Ne? Du brauchst vor allem eine ordentliche Internetverbindung.
Das
ist ja irgendwie gefühlt in 99% von Deutschland nicht gegeben.
Genau. Und ja, es hört sich zwar immer schön an, so, ne? Du kannst auch unterwegs auf ein Handy kannst du zum Beispiel auch zocken. Auch mit Shadow-PC ging das auch schon, dass du auf ein Handy zocken konntest. Nur, ja, was bringt das, wenn du halt unterwegs bist und hast einfach nicht die Netzabdeckung und dann kommt noch dazu, dass du in Deutschland auch nicht diese, du hast ja immer ein Kontingent, ne? Also zum Beispiel 10 Gigabyte oder so und das ist mit so Streaming sehr schnell ausgereizt. Also weil da wirklich Datenpakete rumgeschickt werden wie sonst was, ne? Also wenn du wirklich Kontingent hast und es gibt ja wirklich Leute, die auch noch mit zu Hause, wenn sie, ne, über ihren Festnetz-Internet, haben die ja auch Kontingent gewisse Leute.
Was gibt's?
Ja, es gibt's noch. Also ich kenne.
Ich dachte, das hätten wir abgewehrt.
Nein, nein, das gibt's. Besonders auf dem Land ist das noch so üblich, dass da so Kontingent nur angeboten wird.
Ach, weil die dann irgendwie über LTE teilweise gehen? Oder?
Das kann auch sein. Ich weiß es nicht. Also wir haben zum Glück hier kein Kontingent. Das wäre ganz schlimm, weil sonst würde ich ständig auf irgendwelchen, also sonst würden meine Spiele nie aktualisiert werden auf Konsole oder so. Das ist ja wirklich schlimm, was du da manchmal runterladen musst.
Ja, das hat sich ja auch ein bisschen grundlegend geändert. Ne? Also früher hatte man irgendwie sein Spiel, das war fertig, wenn man es aus der Verpackung genommen hat.
Ja.
Dann kam irgendwann später mal so der erste Patch, der dann 5 MB groß war.
Genau.
Oder ähnliches. Und heute packt man das nagelneue Spiel aus, packt es in die PlayStation und wartet im Zweifelsfall, je nach Internetverbindung, erstmal ein Stündchen, bis die 20 Gigabyte One-Day, also hier Zero-Day-Patch runtergeladen sind.
Ja.
Ja,
schlimm fand ich das letztens bei diesem neuen Modern Warfare. Also das kommt schon auf Blu-ray raus und so, ne? Mhm. Und das installierst du erstmal, 50 Gigabyte hat das ungefähr. Und ich dachte mir so, naja, okay, ist schon ein bisschen wenig, so, ne? Weil auf der Verpackung stand hinten so 150 Gigabyte Speicher, ne? Ja, und was kam, als ich das dann installiert habe, kam natürlich auch ein Patch, der da noch runtergeladen wurde. Und das waren dann so 70 Gigabyte, die du noch runterladen musstest vom Internet. Und ich mir dachte, ja geil, da muss ich jetzt aber schön mein LAN-Kabel noch anschließen, damit es noch ein bisschen schneller geht. Weil das kommt noch dazu, die PlayStation 4 hat ein extrem schlechtes WLAN-Verbindung. Ich habe noch die von der ersten Charge noch so und das hat einen extrem schlechten WLAN-Empfang.
Ja, aber was ist denn jetzt an dem Google-Ding
jetzt
so schlecht?
Zurückzukommen, Stadia, ich habe ganz schön ausgeholt. Ja. bei Stadia ist halt auch so das Problem, naja, es hat sich alles sehr schön angehört, als sie das vor einem Jahr ungefähr angekündigt haben. Da haben sie gesagt, soll halt eine sehr gute Verbindung sein, weil das direkt so von Google direkt gestreamt wird und die haben halt eine sehr gute Netzabdeckung und irgendwie sehr gute Server und so. Also es hat sich alles sehr schön angehört, sehr utopisch.
Und man kann da im Prinzip jedes PC-Spiel streamen?
Genau, das ist quasi eigentlich so, dass du als Grundlage PC-Spiele hast, die du dann streamen kannst. Ja. Das Problem
ist, du musst die selber noch kaufen, oder?
Genau.
Die Spiele.
Es
ist nicht
so
ein Abo-Modell wie Netflix.
Genau. Und es ist leider nicht so wie bei ShadowPC, wo du bei ShadowPC konnte ich zum Beispiel auch Uplay installieren oder zum Beispiel Steam und so weiter. Also alles so diese ganzen Plattformen, die man sonst so hat auf dem PC. Und ich konnte dann meine gekauften Spiele auch alle darüber spielen. Das war das Gute daran. Bei Google Stadia ist es aber so, das ist eine geschlossene Plattform. Also wie zum Beispiel PlayStation, Xbox und so weiter. Mhm. Du kannst halt nur über diesen eigenen Store von Google Spiele kaufen.
Oh,
also
echt?
Das bedeutet, also wenn du zum Beispiel schon Tomb Raider hast, musst du es nochmal kaufen für Google Stadia.
Okay, damit ist das raus.
Genau.
Wenn ich das doch schon habe, warum sollte ich mir das dann dafür nochmal kaufen?
Naja, um das halt in toller Qualität zu streamen. So.
Du kannst halt eine ganze Spielebibliothek in den Müll werfen.
Ja, ja, eigentlich schon. Und das Problem ist auch, also das kommt ja noch dazu, du hast ein geschlossenes System, du musst alles nochmal kaufen. Hm. Und es kommt noch dazu, dass du eine sehr geringe Auswahl hast an Spielen. Also es wurde zum Launch wurden 12 Spiele angekündigt,
12.
Die du kaufen kannst. 12, ja. Wirklich, in Worten, 12.
Und die sind weg, wenn du das Abo nicht mehr hast, ne?
Ja.
Kannst du die runterladen und woanders?
Genau. Es kommt 12 Spiele wurden angekündigt. Hat er noch Google gesagt, naja, okay, komm, wir sind so großzügig, machen wir noch 8 Spiele noch dazu, also 20
wow.
Spiele zum Launch.
20 zum Start,
genau.
Wow.
Aber das Problem ist ja nicht, dass du wie bei Netflix, dass du das einfach dann alles streamen kannst, wie du möchtest. Nein, du musst jedes einzelne Spiel kaufen. Und das ist dann auch nicht so, dass du das dann für 5 Euro bekommst oder so. Nein, für Vollpreis. Also es bedeutet
Vollpreis,
so 60
was?
Euro pro Spiel.
Oh Mann.
Also es gibt natürlich, glaube ich, noch günstigere Spiele, aber so zum Beispiel so ein Red Dead Redemption 2 oder so bekommst du nur für 60 Euro. Das Ding ist ja, Red Dead Redemption 2 gibt es ja schon seit über einem Jahr für Konsolen. Mhm. Jetzt kam der für PC raus, aber du musst dann da nochmal 60 Euro für bezahlen, obwohl du es für PlayStation schon für Umme kriegst für 30 oder 20 Euro oder so. Ja, da denke ich mir, warum kaufst du dir nicht einfach nur eine gebrauchte PlayStation 4 oder so und kaufst dir Red Dead Redemption 2, da hast du es auch. Und dann kannst du gar noch weiterverkaufen, das Spiel. Da kannst du es ja nicht weiterverkaufen über Google. Das ist ja auch noch das Problem mit Weiterverkaufen. Das geht nicht. Also du hast ein geschlossenes System, du hast wenig Spielerauswahl. Was wollte ich noch sagen? Du hast keine Erfolge, also es gibt kein Achievement-System, wie zum Beispiel bei Xbox oder bei PlayStation. Mhm. Du hast auch ganz viele andere Funktionen fehlen, irgendwie so ein Sharing-Funktion, was auch Google noch großspurig angekündigt hat und so. Ist alles nicht da. Also wo ich mir so denke, Mann, Leute, wenn ihr einen Launch macht, dann macht's doch richtig. Und Google hat ja bestimmt nicht wenig Geld. Also das ist ja ein Milliardenunternehmen. Die könnten mit einem Launch kommen, was alles wegfegt, ne? Und dann kommen die mit so einer Scheiße, wo ich mir denke, ja, wer will das denn bitteschön? Also,
wie teuer ist denn das Ganze?
Naja, du musst 10 Euro im Monat bezahlen, um diesen Dienst überhaupt zu haben. Da musst du das Spiel noch extra kaufen, was du spielen möchtest. Und die waren dann noch so großzügig, dass die Destiny 2 zum Launch, also dass das mit im Paket ist. Du kannst es also spielen, schon Destiny 2. Nur das Blöde ist, Destiny 2 bekommst du auch schon auf PlayStation, auf PC, auf Xbox, bekommst du das auch schon für Umme, also für lau, für gar nichts. Das wird als Free-to-Play-Spiel angeboten.
Okay.
Wo ich mir denke, ja, Google, wenn ihr schon so großzügig sein wollt, dann bietet doch wenigstens Red Dead Redemption 2 an oder so. Das ist so ein richtig geiles Game, was jeder will. Aber doch nicht Destiny 2, was eh keiner mehr spielt. Das ist doch zum Kotzen. Also,
Okay, das ist also zum Launch eine Bauchlandung.
Ja,
oder?
Ziemlich. Also
klingt zumindest so.
Ja, also was ich bis jetzt gehört habe, so, weißt du, es hört sich ja alles super an. So, und es soll ja gar nicht mal so schlecht funktionieren. Also das Gute an Google Stadia, es funktioniert stabil. Also das muss man schon mal sagen, so was ich bis jetzt gehört habe. Aber was soll ich mit so einer mickrigen Spielerauswahl? Und das ist so ähnlich wie bei Apple TV Plus, so, wo die dann auch so nur so 5 Serien zum Launch hatten, wo ich mir so auch so dachte, naja, okay, was soll ich damit? So, das ist ein bisschen mickrig so. Und die wollen dann gegen so Konkurrenten ankommen wie Netflix, Amazon Prime und so, ne, ankommen. Und Google Stadia will gegen PlayStation Now, gegen
Steam
kannst du nicht wirklich vergleichen. Nee, also es gibt ja noch nicht viele Streaming-Angebote oder Shadow PC ist auch nicht wirklich populär.
Ja, aber ich meine, Google Stadia ist ja nicht nur ein Konkurrent für weitere Streaming-Angebote,
ja,
sondern für andere
Konsolen. Eigentlich auch für Konsolen, genau. Also wenn du schon eine PlayStation hast, eine Xbox oder einen potenten PC, warum willst du dir noch Google Stadia holen? Warum?
Ja, ich weiß noch, als es angeboten wurde, ging so ein Raunen auch durch die Gamer-Szene so ein bisschen zumindest, dass ich mitbekommen habe, so dann wird der ganze Rest überflüssig. Ne? Das wird das Killer-Angebot. Aber es scheint es ja dann nicht geworden zu sein.
Naja, vielleicht kann es auch so sein bei Google.
Vielleicht kommt es noch.
Ja, genau. Ich erinnere mich noch gerne an Steam, als es gelauncht wurde. Das war ja damals mit dem Half-Life 2 Launch. Da habe ich mich ja auch noch sehr aufgeregt darüber. Das war ja nichts ausgereift damals bei Steam. Und jetzt ist es die Lead-Plattform auf dem PC für Games. Also die haben ja wirklich alles drin und die Spieler lieben Steam. Also es gibt wenige, die da noch so dagegen sind. Vielleicht wird das auch irgendwann mal mit Google Stadia so, dass man sich nach Jahren so sagt, so, ja, okay, ich kann das nicht mehr verstehen, warum ich es damals so scheiße fand. Aber jetzt denke ich mir halt immer noch so, also, okay, es ist ja noch ganz frisch draußen, aber warum? Also, es gibt noch keinen Grund, weswegen man sich das holen sollte.
Wenn man sich die Spiele nicht nochmal extra kaufen müsste, wenn
das
quasi
genau.
so das Spotify der, also dann meinetwegen auch für, weiß ich nicht, für 30 Euro im Monat oder 40, ne?
Richtig, das würde ich auch machen.
Also ich glaube selbst, also wenn die wirklich so AAA-Produktionen oder so mit dabei haben, die könnten auch einen Fuffi im Monat dafür nehmen. Und das würden Leute, also ich glaube, es würden genug Leute nutzen. Da wird selbst ich dann drüber nachdenken. Noch so, wenn es so wirklich so Netflix-mäßig ist, so du legst im Monat einen Fuffi hin, hast einen riesigen Katalog an Spielen, den du spielen kannst, auch aktuelle Spiele auf beliebigen PC und kannst es monatlich einfach kündigen. Klingt gut, aber wenn du einen Zehner zahlst und die Spiele dann noch kaufen musst, nochmal zusätzlich, also ist jetzt nicht, also für einen Zehner kann man nichts davon realisieren, keine Frage, aber Spiele, die ich schon habe, nochmal kaufen, um die auf einer anderen Plattform zu spielen, weiß ich nicht.
Naja, ich habe dann noch so ein Positivbeispiel, muss ich wirklich sagen, hat Microsoft mit den Xbox Game Pass. Das war ja auch damals so ein Fehlstart der Xbox One. Wo ich mir auch dachte, irgendwann so, wer will eigentlich die Xbox One? Aber irgendwann haben sie es geschafft mit diesem Xbox Game Pass, dass ich mir dann dachte, so, das ist ziemlich gut, was die da eigentlich anbieten.
Was ist das denn?
Weil wir haben, also das ist so ein Abo, du bezahlst dann irgendwie so 10 oder 13 Euro im Monat. Also 10 Euro nur für den Game Pass. Wenn du 13 Euro zahlst, hast du dann auch noch dieses Games with Gold dabei und auch Xbox Live. Das bedeutet, dass du dann online spielen kannst und auch dann noch jedes Mal so ein paar Gratis-Spiele bekommst im Monat, so die du auch für immer behalten kannst. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Du bekommst halt ein Riesenpaket für diese 13 Euro. Also du hast in diesem Paket hast du über 200 Spiele, die du spielen kannst. Das Gute ist, du brauchst die nicht zu streamen. Also du kannst die dann runterladen auf deine Xbox-Festplatte und kannst die dann so lange spielen, solange die in diesem Paket sind, so, ne? Oder solange du abonniert hast. Das Gute ist auch noch, dass, weil ja Microsoft Windows anbietet, kannst du auch auf deinem PC, auf deinem Windows-PC, kannst du auch diesen Game Pass nutzen. Und du kannst sogar dann zusammen, also kannst auf Xbox, wenn du da spielst ein Spiel, ne, und speicherst da ab, hast du halt, kannst du diesen Spielstand in die Cloud laden und kannst da auf dem PC irgendwann weiterspielen. So, es ist zum Beispiel gut, wenn du einen Laptop hast, so, ne, hast jetzt auf deiner Xbox die ganze Zeit gespielt und denkst ja so, naja, jetzt bist du unterwegs, willst aber weiter zocken, kannst du einfach auf deinen Laptop unterwegs weiter zocken, so. Ja.
Ich habe gerade noch mal kurz auf der Seite von Google Stadia geguckt. Das soll nächstes Jahr ja irgendwie aufgeteilt werden in Stadia Pro und Stadia Base.
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Und das Base, okay, da klingt das Ganze dann schon wieder interessant, weil das ist kostenlos. Das, was beschränkt wird, ist die Auflösung, halt irgendwie Full HD. Dann kann ich mir schon wieder vorstellen, wenn das eine kostenlose Variante ist, dass Leute dann anfangen, dort ihre Spiele zu kaufen. Gerade Leute, die keine Gaming-Hardware zu Hause stehen haben. Ja. Also ein Gaming-PC mit einer ordentlichen Grafikkarte, da wird man ja tatsächlich ordentlich Geld los.
Und da wirst du ja irgendwie jedes Jahr Geld los, wenn du up-to-date bleiben willst, ne?
Das ist zum Glück nicht mehr ganz so schlimm. Also früher, als ich noch relativ viel gespielt habe, war das tatsächlich so, dass so ein Rechner nach 3 Jahren war der im Grunde durch. Das ist heute, also heute geht die Entwicklung natürlich immer noch weiter, aber es ist bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es irgendwie vor 20 Jahren war oder 15 Jahren. Also so ein, wenn du dir jetzt einen ordentlichen Gaming-Rechner zusammenschraubst, den kannst du locker, weiß ich nicht, 5-6 Jahre oder länger benutzen.
Ja.
Wahrscheinlich so Hardcore-Gamer werden jetzt aufschreien oder so, aber
ja, ja.
Aber es dauert mittlerweile wirklich ein paar Jährchen, bis der durch ist.
Also ich habe zum Beispiel auch einen PC, der ist schon fast 9 Jahre alt. Ich habe den zwischendurch immer aufgerüstet mit Grafikkarte oder RAM-Speicher. Und ich kann immer noch Spiele spielen, also immer noch so, also größtenteils Indie-Games, aber nicht mehr so die neuesten AAA-Titel. Aber ich habe zum Beispiel Anno 1800 lief immer noch so auf meinem PC. Und das kam
ich habe letzte
Jahr
Woche, raus. Ich habe letzte Woche gerade für mich und meine Frau einen Zockrechner zusammengeschraubt. Also wir seit langer, langer Zeit, ich bin ja seit Jahren mittlerweile Mac-Nutzer und zocke auf meiner PlayStation, aber da meine Frau eine Vorliebe für Shooter entwickelt hat.
Okay.
Sagen wir so, im speziellen Overwatch sehr gerne mit unseren Nachbarn zockt und das auch häufig bei unseren Nachbarn, habe ich mir gedacht, so, ach komm, ich zocke ja eigentlich auch ganz gerne am Rechner, so von Echtzeitstrategie bis halt auch Ballerspiele. Wird mal Zeit, nach Jahren mal wieder irgendwie für einen kleinen Gaming-Rechner, und den habe ich jetzt zusammengeschraubt und hier stehen. Ich hoffe auch, der hält ein paar Jährchen. Erstmal.
Ich denke schon. Also.
So, es war witzig, das Ding zusammenzuschrauben, weil irgendwie das letzte Mal davor einen Rechner zusammengeschraubt habe ich, glaube ich, vor 5 oder 6 Jahren. Und irgendwie hat sich das alles verändert. Das ist alles kleiner geworden. Die Kabel sind kleiner. Das passt alles viel besser. Naja.
Ja.
Wir sollten, glaube ich, mal zum Thema kommen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Moment, bevor wir zum Thema kommen, muss ich noch ganz kurz was einwerfen. Nämlich, wie gesagt, ich habe keinen Aufreger der Woche, ich habe eher was mich total erfreut. Und zwar, Julius, du hast es jetzt schon mitbekommen, aber Reinhard, hast du mitbekommen, das Lied, was gerade auf Twitter viral geht? Hallo aus Berlin.
Nein, habe ich nicht mitbekommen.
Wir verlinken das in den Shownotes. Yeah. Das ist so lustig. Es ist offenbar ein Video, was kommt aus einem Lehrbuch oder was weiß ich so. Also auf jeden Fall so ein Deutsch für Deutsch als Fremdsprache. Irgendwie so ein Lehrbuch. Da ist doch immer so Figuren, so wie hier Fu und Fa raten wir in Deutsch oder keine Ahnung, welche Figuren wir in Englisch hatten. Auf jeden Fall sind das 2 Figuren aus so einem Deutsch als Fremdsprache Lehrbuch, und die singen, und diese Songs, die sind so unfassbar. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, die sind erstmal total lustig, zweitens sind die total profan von den Lyrics her, weil es natürlich Lehrtexte sind so, und es ist so unglaublich mies animiert, aber es sind die unglaublich stärksten Ohrwürmer überhaupt. Ich habe es die ganze Zeit im Kopf.
Ja, ich auch.
Und wir haben es auch die ganze Zeit schon gesungen, Freunde. Also das müssen wir auf jeden Fall noch verlinken, und dann habt ihr was zu sagen. In
meiner Twitter-Bubble nicht vorgekommen.
Ja, wenn du irgendwie mal so einen Screenshot siehst von irgendwelchen komischen computeranimierten Personen von einem neonfarbenen Hintergrund, dann weißt du, das ist Hallo aus Berlin.
Ja, aber ich kann ja jetzt eine gute Überleitung machen, so, ne?
Ja.
Also du hast ja gerade gesagt, das kommt in deiner Twitter-Bubble nicht vor, aber was anderes kam in deiner Twitter-Bubble vor, ne? Und das war ein bestimmtes Thema.
Ja, genau, unser Hauptthema heute.
Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter, fuck!
Genau, unser Hauptthema heute habe ich getauft. Podimo, der Podcast-Apostel und die Kommerzialisierung von Podcasts. Denn, Reinhard, ich habe ja auch mitbekommen über Twitter, dass du dich ebenfalls, so wie ich, über Podimo aufgeregt hast.
Ja, ich habe in Alliteration am Arsch dem Basti schon gesagt, also am ersten Tag, als ich darüber gemeckert habe, ich glaube, ich habe ein Startup beschädigt.
Als ich heute tatsächlich mal in den Apple Store geguckt habe, App Store hier, und mir die Bewertung von Podimo angeguckt habe, dachte ich so, okay, das, ich glaube, da wird nicht mehr viel draus. Die haben eine Bewertung von 2 oder so. Also ja, richtig, die, richtig mies.
Die haben ein paar richtig schöne 5-Sterne-Bewertungen, die das alle super top finden, die alle als maximal hilfreich gekennzeichnet sind. Mhm. Diese, das ist so schlecht fake, ne? Das ist so krass. Das, also, man könnte ja unterstellen, ne, dass das Leute geschrieben haben, die der Firma nahestehen. Beweisen kann man das natürlich nicht, testen auch nicht. Aber wenn man sich mal den Text dieser Bewertung anguckt, ist der Verdacht doch schon deutlich, also schwingt mit.
Ja, auf jeden Fall. Willst du mal ganz kurz erklären, was Podimo eigentlich ist?
Podimo ist eine Plattform. Eine Plattform, die Premium-Content verkauft. Also das sieht aus wie ein Podcatcher, aber es ist kein Podcatcher. Es ist eher sowas wie Spotify, ein bisschen nur, also es ist so wie Spotify ohne Musik, mit nur Podcasts. Und zwar mit das Produkt, das sie verkaufen, ist ein Premium-Zugang für 5 Euro für die Exklusivproduktionen, die sie haben. Das sind, glaube ich, 20 Stück, 20 Exklusiv-Podcasts, die es halt nur auf deren Plattformen gibt. Und natürlich alle anderen Podcasts, die man so liebt, die findet man da auch. Und
jetzt könnte man ja erstmal sagen, naja, das klingt doch erstmal ganz okay. Also was ist das Problem dabei?
Ja, was ist das Problem dabei? Es ist das hat so viele Dimensionen, das Problem, und sehr, sehr viele. Also ich kann ja mal davon berichten, wie ich überhaupt damit in Berührung gekommen bin mit Podimo, wie das angefangen hat. Mhm. Und dann zeigen sich die Probleme so nach und nach. Wir haben mit Methodisch Inkorrekt irgendwann mal von Podimo eine Mail bekommen mit hier, wir sind die tolle neue Plattform. Man nennt uns auch das Net, also uns wird nachgesagt, wir sind das Netflix der Podcasts. Das ist auch sowas, so ein Marketing-Scheiß, den die sich selber auf die Fahnen schreiben. Naja, auf jeden Fall eine Mail bekommen, so hier, wir rufen euch mal an, ne? Das hat Nikolas, glaube ich, auch in der letzten Minkorrekt erzählt. Wir rufen euch mal an, wir haben hier, ne, wir haben den neuen heißen Scheiß. Und so, ja, ruft mal an, wo auch immer ihr Telefonnummern herbekommt, aber ruft mal an. irgendwann später haben die nochmal geschrieben, so ja, wann hättet ihr denn mal Zeit für ein Gespräch? Und da haben wir nie drauf geantwortet, weil wir auf sowas einfach keinen Bock haben.
Ja, ja.
Dann mit Alliteration am Arsch habe ich irgendwann später, also einen Monat später oder so, die gleiche E-Mail bekommen, nur mit Copy-Paste, wo vorher Methodisch Inkorrekt stand dann Alliteration am Arsch. Und da habe ich mir gedacht so, ja, lässt du die mal anrufen, hörst du die mal an, weil es mich interessiert hat, was deren Geschäftsmodell ist. Also, ne, was ist denn das tolle Neue an deren Plattform im Gegensatz zu allen anderen Plattformen? Ne? Ja, mit denen telefoniert, hab dann so eine Dame, also mich mit einer Dame unterhalten, die halt eine Mitarbeiterin war, und die hat mir dann das Tolle erklärt, warum ich als Podcaster unbedingt meinen Podcast bei Podimo haben möchte, denn mit Podimo kann ich endlich Geld mit meinem Podcast verdienen. Das ist, also endlich werde auch ich als Podcaster entlohnt für meine Arbeit, und da gibt's 2 Modelle, die Podimo anbietet, und zwar einmal das Exklusivmodell, wenn ich meinen Podcast exklusiv in deren World Garden schaufel, also auf deren Plattform stelle, nur für die Premium-Kunden, dann bekomme ich sage und schreibe 50% dessen, was damit erwirtschaftet wurde.
Wahnsinn.
Schon, ist ja schon fair, ne? 50-50 dafür, dass man halt die Arbeit macht. Aber dafür wird der Podcast dann auch von Podimo gehostet, soweit ich das mittlerweile um 5 Ecken gehört habe. Da könnte man auch sagen, ja komm, ist okay, ne? Wer machen will, sollte machen. Die zweite Variante, die Podimo anbietet, ist, du gibst ihnen nur deinen Feed von deinem Podcast. Das heißt, der ist nicht exklusiv, sondern wird bei denen einfach nur gelistet. Und alles andere bleibt, wie es ist. Du lieferst deinen Feed immer noch selber aus und so weiter und so weiter. Dann hosten die auch nichts. Die nehmen tatsächlich nur deinen Feed und listen dich. So, als ob es eine normaler Podcatcher im Wesentlichen wäre. Abgesehen davon, dass es kein Podcatcher ist, sondern eine Plattform. Im Grunde ist das dann wie Spotify. dass du deinen Kram zu Spotify weiterreichst. Ist auch noch anders, weil Spotify kopiert deinen Content und hostet den für dich auch. Spotify greift nicht auf deine Server zu. Für die Leute von euch, die keinen Podcast machen, der große, große Unterschied dabei ist, wenn du wirklich viele Hörer hast, bist du irgendwann ganz schnell an einem Punkt, und also es müssen nicht mal so viele sein, also ich glaube, bei Minkorrekt waren das so, ich glaube, als wir uns der 1000 genähert haben, hatten wir irgendwann mal das Problem, dass unser kleiner virtueller Server, den wir hatten, jedes Mal zusammengebrochen ist, wenn wir eine neue Folge rausgebracht haben. Weil wenn du irgendwie in irgendeinem Rechenzentrum für 5 € im Monat so einen virtuellen Server auf irgendeinem großen Server hast, wenn da 1000 Leute auf einmal gleichzeitig drauf zugreifen, dann ist der halt mal weg.
Okay.
Dafür, als Podcaster, der du Content erzeugst, zahlst du halt für deinen Webspace, den du hast, und für die Performance, die dieser Server kann.
Mhm.
Und eventuell auch für den Traffic. Also wenn du einen wirklich großen Podcast hast, den mehrere tausend Leute hören, dann brauchst du auch eine Hardware, also die das ab kann, ne? Also die halt mehrere tausend Aufrufe in einer Sekunde ab kann.
Mhm.
Und das ist nicht mehr ganz so billig. Da bist du dann, also so unglaublich teuer sind auch nicht, aber dann bist du so beim Fuffi im Monat oder so. Na, auf jeden Fall Geld. Es kostet auf jeden Fall Geld. Und da sieht man dann jetzt den großen Unterschied, wenn man so etwas hat wie zum Beispiel Spotify, die deinen Content kopieren, wenn du ihn dort eingetragen hast. Die nehmen jetzt, also die verursachen bei dir zumindest nicht zusätzlichen Traffic auf deiner Hardware, die du gemietet hast, sondern die stellen das halt selbst. Im Wesentlichen. Wohingegen Podimo bei den nicht exklusiven Podcasts deine Infrastruktur nutzt. Das heißt, die lassen dich auch noch dein Hosting bezahlen. Ja, und dafür bekommst du, hatte ich schon gesagt, was man dafür bekommt? Hatte ich noch nicht. Ne? Für die Nicht-Exklusivität wird man aber auch entlohnt.
Mhm.
Weil das ist das, was mir diese Frau super verkauft hat. Das ist das, was die endlich anders machen. Jeder wird für seinen Podcast entlohnt. Und zwar von den Hörern, die das 5-Euro-Abo abschließen, bekommt man etwas ab. Und zwar 20% von dem, was mit deinem Podcast erwirtschaftet wurde.
Aber das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, ne? Du kriegst ja nicht von jedem Hörer 20% der 5 €, sondern das wird ja auch noch geteilt durch die ganzen Podcasts, die dieser Hörer hört.
Richtig, genau.
Und das heißt, es bleibt am Ende wirklich nichts übrig.
Ja. Das ist ja das, was ich meinte mit, was dein Podcast erwirtschaftet hat. Und zwar, wenn man jetzt mal hingeht, da ist ein User, der zahlt einen Fünfer, der hört aber 20 Podcasts. Dann werden die 5 € auf diese 20 Podcasts aufgeteilt. Und jeder von diesen Podcasts bekommt dann von seinem Anteil entweder 20 oder 50%, je nachdem, ob es exklusiv war oder halt nicht exklusiv. Also wie ihr schon sagtet, da bleibt nichts über. Es geht da um Centbeträge. Und also ganz davon abgesehen, um wie viel Geld es geht, es ist einfach hochgradig dreist, diese Verteilung 20-80, weil Podimo leistet nichts. Das Einzige, was sie zur Verfügung stellen, ist ihre App. Also ihre Plattform. Die hosten das Zeug nicht, die tragen nicht die tragen nichts zu deinen Serverkosten und so weiter bei. Die benutzen einfach nur deinen Content. Und das ist immer noch nicht das Ende der Fahnenstange, warum das so ein unglaubliches Aufregerthema ist.
Aber ganz kurz zum Geld will ich noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich auch tatsächlich viele Diskussionen auf Twitter mitbekommen über Podimo. Also letzte Woche war da ja ziemlich viel los. Und was ich dann auch immer gehört habe von Leuten, die Podimo nutzen und das offenbar auch gerne tun. Naja, dann bekommt ihr als kleine Podcast dann auch endlich mal Geld, wo ich denke, nein, das ist doch der Sinn der Sache, dass ich als kleiner Podcast, ich werde dort auch wenige Hörer haben und dadurch, dass dieses Geschäftsmodell so ist, wie es ist, werde ich dadurch
kein
nichts
Geld
bekommen, so gut wie nichts.
Genau.
Und das ist halt kein Argument, also das ist halt auch genau da, wo ich mir einfach nur in den Kopf fassen will und denke, du als Exklusiv-Podcaster dort, du wirst wahrscheinlich schon ein bisschen was rumkriegen, so an Kosten, vielleicht das wieder einspielen, was du irgendwie an Kosten hast oder so, aber für mich ist es halt völlig unattraktiv. Also da habe ich mehr davon, wenn ich irgendwie meinen 20 Hörern sage, keine Ahnung, ich würde mich über 1 € freuen oder so.
Ist das nicht das Ähnliche wie bei Spotify oder so mit den Künstlern dort? Also dass sie auch eigentlich nichts großartig bekommen? Das wird doch auch mal gesagt von den Künstlern, dass sie sich auch beschweren, dass sie eigentlich nicht viel großartig rausbekommen von den ganzen
Ich weiß nicht, habt ihr diesen Podcast hier bei Spotify gelistet?
Ja.
Ja, wir haben unseren Podcast, also sowohl Alliteration am Arsch als auch Minkorrekt sind beide auch bei Spotify gelistet. Da kann man auch drüber streiten, ob man das will oder nicht.
Ja.
Wir haben uns das ausgesucht, sowohl für Alliteration am Arsch als auch für Minkorrekt haben wir uns ausgesucht, dass wir es, also dass wir die auch auf Spotify hosten möchten oder dort anbieten möchten. Der Grund dafür kann vielfältig sein. Uns ging es dort tatsächlich darum, dass wir mit Minkorrekt, also ist unterschiedlich, mit Minkorrekt ist es ein anderer Grund als mit Alliteration am Arsch. Mit Minkorrekt war es so, dass wir dort ein anderes Publikum erreichen. Mhm. Das sehen wir auch. Das sehen wir in den Statistiken vom Altersdurchschnitt, von der Verteilung hier männlich, weiblich, non-binär. Wir sehen, dass wir dort Leute erreichen. Und mittlerweile ist der bei Minkorrekt der Anteil, den wir über Spotify erreichen, 30% unserer Hörer.
Cool.
Das ist nicht wenig. Und die kommen und die kamen on top zu dem, was wir vorher hatten. Die sind nicht von dem, was wir vorher hatten, weggewandert Richtung Spotify, sondern die kamen dazu. Also wir haben guten Drittel an Hörern gewonnen durch Spotify, also durch die Entscheidung, weil Spotify zahlt dir als Podcaster auch kein Geld, das wissen auch nicht alle Hörer, wobei sich das mittlerweile rumgesprochen haben sollte, du bekommst als Content-Produzent von Spotify an der Stelle auch kein Geld als Podcaster. Allerdings bietet dir Spotify was anderes, und zwar eine riesige Plattform, wo du deinen Content mit anbieten kannst, also die bieten dir tatsächlich Reichweite, weil das Hauptprodukt von Spotify ist die Musik. Und die Leute, die einen Spotify-Premium-Account oder die Spotify generell nutzen, tun das, um Musik zu hören. Und da kannst du dich als Podcast-Produzent halt mit ranhängen und sagen, das ist super, hier habe ich eine riesige Nutzerplattform, da möchte ich meinen Content mit dranhängen. Bei Minkorrekt war für uns der Grund, dass wir dort andere Hörer erreichen, also eine andere Hörergruppe. Und bei Alliterationen am Arsch ist es so, dass wir dort unser Publikum tatsächlich erreichen. Also das Publikum von Alliterationen am Arsch kommt zum Teil von Minkorrekt, was dann aber eher so die Nerdbubble abdeckt. Und der Löwenanteil kommt tatsächlich aus einer anderen Bubble, der kommt halt von Spotify. Und bei ich weiß gar nicht, bei Alliterationen am Arsch ist es, glaube ich, so, dass über die Hälfte unserer Hörer auf Spotify.
Ja, und genau, Spotify hat eben den Vorteil, dass sie halt schon Millionen Kunden haben. Das hat Podimo halt nicht.
Ja.
Heute im Sendegate habe ich eine Rechnung gesehen. Ich weiß nicht, wie er darauf kommt. Dazu sind meine mathematischen Kenntnisse zu gering. Aber da hat jemand ausgerechnet, dass Podimo aktuell wahrscheinlich an die 400 Kunden hat. Zahlende Kunden.
Okay, wow.
Also insofern kann man das schon mal gar nicht vergleichen. Aber eine Sache, die eben auch noch anders ist bei Spotify, ist, dass wir als Podcaster uns ja aktiv dafür entschieden haben, dass wir dort gehostet sein möchten.
Ja, genau.
Und das ist ja auch der zweite große Kritikpunkt an Podimo.
Ja, will das jemand erklären hier?
Das kann ich gerne erklären, das kann ich an die Geschichte weiter anschließen, als ich mit der Dame telefoniert habe von Podimo. Die hat mir dann nämlich dieses tolle Modell erklärt mit den 20% und 80% und dann habe ich die ketzerische Frage gestellt, so, warum sollte ich euch 80% meiner Einnahmen geben? Warum gibt nicht einfach dessen Lieblingspodcast ich bin, warum gibt der mir nicht einfach direkt einen Euro?
Ja, und
warum sollte, ne, da sagte sie, ja, aber wie, da hat man schon gemerkt, dass die Dame nicht sehr vom Fach war. Die sagte dann nämlich, ja, aber wie soll man denn ohne eine Plattform Podcasts hören? Ja, da habe ich auch gesagt, so, ja, es gibt da diese Feeds schon seit ein paar Jährchen und so Podcatcher, das sind freie Apps, wo man halt einen Feed von Hand eintragen kann, wenn man möchte, oder auf die großen Verzeichnisse zugreift und das einfach so hören kann.
Ich meine, zumindest Apple Podcasts kennt man doch, oder? Also wenn man schon sonst nichts kennt.
Ist doch mit das Bekannteste
die wusste halt tatsächlich nicht, wovon ich rede und wollte mir dann erklären, ja, aber jetzt ist ja endlich die Möglichkeit, da selber Geld zu verdienen mit dem Content.
Ja, schon mal was von Patreon gehört oder?
Ja, genau. Ich habe mir dann auch erklärt, so es gibt keinen Grund, euch braucht niemand, weil die Podcasts, die ich so kenne und die ich auch mache, die finanzieren sich entweder durch Direktspenden, das ist so eigentlich mit einer der beliebtesten Sachen, oder über Patreon oder halt über Werbung. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die einfach in ihrem Podcast Werbung machen und sich damit finanzieren. Ist ja auch eine legitime Sache, wenn man das will. Ne? kann man sich aber selber für entscheiden. Es gibt keinen Grund, Centbeträge bei Podimo abzugreifen. Nee. Vor allem, warum sollte, also das ist so einer der Hauptaufreger, warum sollte ich denen Content geben, damit die mit meinem Content ihren Premium-Content bewerben können? Hm. Also das ist ja so mit einer der, also das ist einer der Sachen, die mir am meisten übel aufgestoßen sind. Wenn die nicht alle anderen Podcasts listen und die mit so Almosen abspeichern, ist deren App sehr leer.
Ja.
Ne, mit 20 Podcasts, die man für 5 Euro im Monat kauft.
Mm.
Und was macht man, wenn man eine App hat, die eigentlich sehr leer ist? Man schnorchelt einfach mal iTunes und ähnliches ab und listet einfach mal alle Feeds, die in irgendeiner Form zur Verfügung stehen. Ja. Vollkommen unabhängig von der Lizenz. Also zum Beispiel, also Minkorrekt und Alliteration am Arsch stehen beide unter CC-Lizenz, Non-Commercial, also CC BY Non-Commercial. Wenn wir sagen, ja, ihr dürft es benutzen, um damit Geld zu verdienen, ist das ja okay. Aber wir haben uns auf die Mail von denen, also ich habe mit der telefoniert und meinte so, ja, schick mal einen Link, gucke ich mir mal an, kann ich dann ja immer noch entscheiden.
Mhm.
Weder Minkorrekt noch Alliteration am Arsch haben wir eingewilligt, dass es dort dass es dort gelistet werden soll, und beide wurden dort gelistet.
Mhm.
Also wir wurden gefragt, wir haben nicht ja gesagt und trotzdem haben die unseren Content genommen.
Mhm.
Das geht gar nicht. Und als ich mich darüber auf Twitter beschwert habe, halt gerichtet an den Podimo-Account, ist das wohl relativ vielen anderen Leuten auch noch aufgefallen, die dann auch mal geguckt haben. Die wurden nicht mal gefragt.
Mhm.
Die haben nicht mal eine Mail bekommen, sondern deren Podcasts, egal welche Lizenz, teilweise auch Rights Reserved, also alles, wurde bei Podimo ohne Frage einfach mal gelistet und in deren Free-Content angegeben. Mit der Aussage, ja, wenn man das nicht will, kann man ja widersprechen. Also ein Opt-out, ne? Du musst dich melden aktiv, damit dein Content nicht gegen die Lizenz benutzt wird von denen.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, somit das Dreisteste, was ich in der Richtung je erlebt habe. Es gibt ja auch ein paar Fürsprecher von Podimo, aus irgendwelchen, das sind irgendwelche
Produzentennetzwerke. Ja,
ja, ja, genau, so irgendwelche Produzentennetzwerke, die dann wahrscheinlich irgendwelche Exclusives bei Podimo haben.
Mhm.
Du hast irgendwelche Werbeagentur-Fuzzis, die im Podcast das nächste große Ding sehen, um es mit Werbung voll zu ballern, die Podimo auch richtig großartig finden, wahrscheinlich weil es ihre Büronachbarn sind oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist wirklich, also dreist bis zum Anschlag. Also, oder Leute, die einfach nur vielleicht naiv sind und mit ihrem, also dem halt glauben und mit ihrem Podcast mit 100 Hörern jetzt endlich mal das richtige Geld verdienen möchten. Also.
Aber das kannst du ja auch nicht mit 100 Hörern. Also da.
Nee, aber es hört sich ja erstmal toll an. Ne? Oh, ich mache nichts. Nichts anderes als sonst, und das ist jetzt noch ein zusätzlicher Kanal, über den ich das verbreiten kann, und dafür kriege ich sogar Geld.
Also ich kann ja mal ganz kurz erklären, wie das bei uns war. Und zwar für Brainflix haben wir vorher eine Mail bekommen, vor dem Launch von Podimo, ob wir da sein möchten oder nicht. Ich habe aber nicht drauf reagiert, weil ich dachte, ich kenne es noch nicht und keine Ahnung, ich gucke mir das erstmal an. Und da fand ich das aber auch schon komisch, dass quasi diese Option, dort nicht gelistet zu sein, war ja in der Mail im Grunde nur so ein PS. Übrigens, PS, wenn ihr das nicht möchtet, dann meldet euch. So, ich dachte, okay, alles klar. Auf jeden Fall startete dann die App und wir waren mit allen Podcasts, die wir produzieren, dort auch drin. Also Brainflix war drin, aber auch alle anderen. Und dann habe ich darum gebeten, dass sie alle runtergenommen werden. Ich habe das in einer einzigen Mail geschrieben, hier, hallo, ich habe die und die Podcasts, bitte löscht die dort.
Ja, war da nicht auch erstmal der Link angegeben, wo du
dich melden konntest? Und dann hat die Frau mir geantwortet, relativ schnell muss ich sagen, dass die Podcasts alle runtergenommen sind, wo ich dachte, okay, finde ich A gut, aber B, hätte dann auch irgendjemand anders diese Mail schreiben können und sagen, hallo, das ist mein Podcast, bitte nimm den runter, und die hätte sofort reagiert. Also das schien nicht so, als ob da irgendwas überprüft worden wäre. Und dann kam tatsächlich, als ich die Mail schon verschickt hatte, aber die Podcasts noch drin waren, auch für Randvoll eine Mail. Da kam dann noch, nämlich sozusagen nachträglich die Mail, übrigens, Podimo launcht jetzt, möchtest du dort vertreten sein, bla bla bla. Aber ich dachte, hallo, ihr seid doch schon längst da und das bringt doch jetzt auch nichts mehr, mich jetzt noch danach zu fragen. Auf jeden Fall, vielleicht ist alles ganz komisch. Und
Ich glaube, was da ein bisschen aufeinander trifft, ist, also das ist ja, das muss man sich auch noch reinziehen, ne? Jetzt könnte man denken, Podimo wäre so eine kleine Startup-Bude, wo irgendwie drei Studenten arbeiten, die gerade ihre Miete bezahlen können oder so, ne? Und sich das zusammenschnorren. Das ist eine Ausgründung, also zumindest das Deutsche, von einem dänischen Unternehmen ist es, glaube ich. Und die haben 6 Millionen Venture Capital eingesammelt von dem Staat. Das muss man sich mal, also 6 Millionen. Die haben 6 Millionen und haben es nicht geschafft, sich mal kompetent beraten zu lassen. Ich möchte mal wissen, wer für die Beratung, Marktanalyse und Risikomanagement gemacht hat. keine Ahnung, Graf Zahl oder so.
Naja. Vielleicht war das der Podcast-Apostel.
Ja, wer weiß.
Können wir gleich noch zu sprechen kommen.
Das hat man ja relativ häufig, ne? Häufig auch nicht, aber es gibt so Gestalten aus der Marketing-Werbung-Ecke, die von Podcast, also die noch nie einen Podcast selbst produziert haben, aber diktieren wollen, wie ein Podcast zu sein hat. Oder die irgendwie sagen, was denn ein guter Podcast ist. Also mein Lieblingsparadebeispiel davon ist die, wie hießen die nochmal? Online-Media-Rockstars oder so, OMR, wo sich einer nicht zu dumm war zu sagen, ein guter Podcast geht 60 Minuten. Das so, ja, super, Vollidiot.
Na hier, randvoll geht 60 Minuten immer so.
Ja, wir sind ein perfekter Podcast.
Das ist der perfekte Podcast.
Ne? Genau, der darf nicht länger sein, nicht kürzer. Das
ja. Haben wir Podimo damit abgeschlossen oder hast du noch was du dazu sagen möchte?
Vielleicht fällt mir zwischendurch noch was ein, aber eigentlich, bin ich gehässig? Nein, bin ich nicht. ich versuche es zumindest nicht zu sein. Ich fand es nur unglaublich dreist und ich finde die Leute aus dieser Werbebranche, die den Scheiß auch noch verteidigen und sagen, dass das der neue heilige Gral ist, den möchte ich einfach nur vor die Füße kotzen. Also
kann ich sehr gut verstehen. Mir geht es da tatsächlich ähnlich, wobei ich sagen muss, es gab für mich persönlich noch einen größeren Aufreger als Podimo. Und zwar ist das der Stefan Schreier, der eine Podcast-Kolumne gestartet hat und der sich selbst als Audio-Apostel bezeichnet. Ja. Und der hat eine sehr klare Vision für den Podcast-Markt der Zukunft, würde ich mal behaupten, so wie er ihn nämlich in seiner ersten Kolumne zeichnet. Und seine These ist, so wie ich ihn verstehe, dass Podcast-Produzierende und Distributoren die Daten, die sie von ihren HörerInnen sammeln, nutzen sollen, um individuell zugeschnittene Inhalte anzubieten. So, und jetzt, ich zitiere jetzt. Wer morgens 10 Minuten zur Arbeit braucht, kann keinen News-Podcast von 20 Minuten Länge hören. Wer sich mehr für Sport und Wirtschaft interessiert, kann mit Politik und Kultur nichts anfangen. Es wird unter anderem für Publisher Zeit, individuellen, datengetriebenen Audio-Content anzubieten. Geht nicht, geht doch. Wahnsinn, okay. Ne? Also das,
Wahnsinn.
Wir als HörerInnen, wir sind natürlich überhaupt nicht in der Lage, selber auszuwählen, was wir hören wollen. Und ein Podcast von 20 Minuten Länge, den kann man natürlich auch nicht aufteilen.
Nee, geht nicht.
Nee, nein, natürlich nicht.
Das ist ja auch
mal. Also ich habe dazu auch getwittert, ich kenne so viele Leute, die eigentlich irgendwie, ne, die wollten Bäcker werden, die wollten Physiker werden, die haben drüber nachgedacht, Sport zu studieren. Einer wollte Maurer werden, aber keiner von denen ist das geworden. Diese haben umgeschult alle zum Fernfahrer, weil die endlich ihr Audible-Abo ordentlich benutzen wollten, um Hörbücher zu hören. Ja, was soll man machen? Geht ja nicht anders.
Ja, richtig, ja. Und er fügt dann auch noch an, und jetzt kommt für mich der persönlich größte Aufreger. Er meint nämlich, dass die bisherigen Podcast-Formate weder Relevanz noch Mehrwert hätten.
Aha.
Ich zitiere.
Habe ich den, glaube ich, mal auf Twitter irgendwie. Ich glaube, ich habe mal jemanden auch auf Twitter erlebt, so, der hat auch sowas von sich gegeben. Da dachte ich mir, was geht denn ab mit dir?
Ja, aber jetzt hör dir an, was der Stefan Schreier zu sagen. Wirklichen Mehrwert und Relevanz bieten derzeit die wenigsten auditiven Content-Formate. Content-Formate,
ja. Das, ja, wie gesagt, der ganze Artikel, also das, was der da zusammengezimmert hat, das ist so ein Werbesprech, ne?
Ja.
Es geht, ich meine, okay, das ist auch erschienen in Werbung und Vermarktung, also in einem Fachmagazin für Werbende tatsächlich. Da passt der auch hin, der Text.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Aber den ohne diesen Kontext irgendwo auf Twitter zu verbreiten oder sonst wo, ist einfach maximal unpassend, ne? Weil in diesem Text, das ist wirklich aus Sicht dieser Werbebranche, geht es nur darum, und zwar ausschließlich, wie man Podcasts für Werbung benutzen kann.
Genau.
Ne? Der hat auch so geile Ideen, da sträubt sich jedem Datenschützer, sträuben sich, glaube ich, alle Haare. So, dass er schreibt, glaube ich, irgendwo sowas wie, das Handy sammelt ja durchgehend Daten und die könnte man ja nutzen, um dann angepasste Werbung in die Podcasts einzuspielen. Wenn man sich auch so denkt, so, oh, ja. Das ist,
ich zitiere mal weiter, Julius, du kennst es ja noch nicht. Genau, er möchte Content-Formate haben und er sagt, die Lösung könnte so einfach sein. Erlauben wir beispielsweise den Zugriff auf den Kalender, kann der Content individuell und mit Mehrwert für uns zur Verfügung gestellt werden. Und jetzt gibt er ein geiles Beispiel. Für den bevorstehenden Zahnarztbesuch gäbe es dann Entspannungsinhalte für die Dauer der Behandlung oder Tipps und Tricks, um die Panik vor dem Zahnarzt zu lindern. Und die Vorfreude auf die bevorstehende Urlaubsreise würde mit Infos zum Reiseziel oder personalisierten Vorschlägen für den Zeitvertreib während des Fluges gesteigert. Das wäre echter relevanter Mehrwert.
Genau. Relevant ist es nur, wenn es dir am Ende ein Produkt verkaufen kann.
Genau, genau. Mhm. Und im Folgenden geht er dann auch noch ein bisschen genauer darauf ein, dass, also ich verstehe ihn so, dass Podcasts seiner Meinung nach nicht nur durch Werbung kommerzialisiert werden sollten, sondern Werbung sein. Podcasts sollen Werbung sein. Denn er schreibt, wenn ich beispielsweise in Erwägung ziehe, Joggingschuhe zu kaufen und dazu recherchiere, würde mir ein Sportartikelhersteller auf dieser Basis auditive Tipps ausspielen, worauf ich achten muss und welches Modell sich für welche Joggingstrecke eignet, das wären nützliche Infos mit Relevanz und Mehrwert, die mich zeitgleich emotional an die Marke binden und für einen Kauf sorgen könnten. Im Idealfall voice-controlled und mit einem lokalen Händler verknüpft.
Ich frage mich, ob eine Person jemals einen Podcast gehört hat und überhaupt verstanden hat, was man damit irgendwie ausdrücken möchte, was man damit erreichen möchte.
Der hat sich schon mal ähnlich kompetent zu dem Thema Podcasts geäußert vor längerer Zeit. Da wurde er auch in dem Text, ich weiß nicht, ob der von ihm selber war oder ob jemand über ihn geschrieben hat, da wurde er auch als irgendwie Podcast-Fachmann oder Profi oder sonst was irgendwie bezeichnet. Und da hat der Alexander hier von Hoaxilla, das kennt ihr ja wahrscheinlich, hat ihn auf Twitter gefragt, warum er denn Experte ist, ne? Also was ihn zum Experten macht, daraufhin wurde er geblockt.
Okay. Ah, schön.
Okay. Oh, Hilfe. Also wenn ich das höre, also dann würde ich das, also wenn das wirklich so, naja, es wird ja sicherlich nicht Pflicht werden für alle Podcast-Hörer, aber wenn das so sein sollte, so, ne, wenn das irgendwann so kommen sollte, dass es Pflicht wird, dann.
Was meinst du, dass Pflicht wird, Werbung einzuspielen oder was?
Genau, ne, dass es irgendwann, ja, keine Ahnung, dass Podcasts allgemein kommerzialisiert werden, also dass jeder Podcast dann so ist, dann will ich das nicht mehr machen.
Ja, dann will das also, vor allem auch keiner mehr hören.
Ja.
Es kann ja jeder seinen Podcast kommerzialisieren, wie er möchte. Ja. Also ich freue mich auch darüber, dass wir mit mir, also Beispiel, Alliteration am Arsch verdiene ich exakt 0 Euro mit. Da haben wir im Monat so, ich weiß gar nicht, wie viel das hochrechnet, so 30 Euro Kosten für Server und ähnliches. Bei Podigy haben wir das gehostet, so wie ihr auch. Wie ich das, glaube ich, gesehen habe.
Ja, genau.
Und das finde ich, also Podigy klingt leider namentlich sehr ähnlich wie Podimo. sollte man aber nicht verwechseln. Podimo, Scheißladen, Podigy, guter Laden.
Ja. Genau.
Da zahlst du halt deinen Beitrag, kannst deinen Kram hosten und gut ist. Also für Alliteration am Arsch, am Ende zahlen wir sogar Geld drauf. Wir haben irgendwie einen kleinen T-Shirt-Shop gemacht mit so ein bisschen Merch bei Spreadshirt und das deckt unsere Serverkosten im Wesentlichen. Da bleibt am Ende wahrscheinlich sogar noch ein bisschen was über, habe ich mir nicht genau angeguckt. Bei Minkorrekt sieht das anders aus, weil Minkorrekt ist viel, viel älter. Wir hatten aber auch nie vor, damit Geld zu verdienen. Das war nie, also es war uns auch immer egal. Ne? Wir haben am Anfang uns halt, haben uns gefreut, wenn die Serverkosten drin waren auch. Genau wie bei Alliteration am Arsch. Aber Minkorrekt ist halt gewachsen. Es hören unglaublich viele Leute. Im Gegensatz zu Alliteration am Arsch stecken wir in Minkorrekt auch Arbeit rein. Also Alliteration am Arsch sieht folgendermaßen aus. Ich schreibe dem Basti, du Basti, heute Aufnahme und der sagt, nee, morgen. Und dann am nächsten Tag setzen wir uns die Headsets auf, reden vorher einmal kurz 5 Minuten Sachen, die nicht online gehören. Und dann sagen wir, lass mal anfangen und dann fangen wir uns eine Stunde zu unterhalten und dann ist gut. Und dann drücke ich auf, ist fertig aufgenommen. Da ist kein Schnitt, da ist keine Nachbearbeitung, da ist keine Vorbereitung, da ist gar nichts. Ja? MinCorrect sieht anders aus. MinCorrect ist für sowohl für Nikolas als auch für mich mindestens einen Tag Vorbereitung, also 8 Stunden. Und das ist nur die Sendungsvorbereitung. Dazu kommen noch E-Mails. Also wir versuchen, jede E-Mail zu beantworten. Hat Nikolas letztens mal durchgezählt. Es waren, glaube ich, 130 im Monat, wir hatten. Wir versuchen, alle Kommentare zu beantworten. Und wir sind aktuell ja noch unterwegs mit unserer kleinen Bühnenshow. Und wir waren auch früher immer, haben halt für den Kongress immer kleinere Shows gemacht. Wir haben Hörertreffen gemacht, so gut wir es halt konnten und so gut wir das neben unseren normalen Jobs noch konnten. Und bei MinCorrect haben die Leute halt angefangen irgendwann zu spenden. So, wir haben auch gesagt, so, ist super, wenn ihr uns unterstützt, das hilft uns, weil das einerseits, am Anfang waren es halt, wie gesagt, die Serverkosten, aber irgendwann ist es halt auch der Arbeitsaufwand. Ne? Ist die Frage, kannst du das noch machen? Kannst du einen Tag, also ich habe zum Beispiel für die Tour meinen kompletten Urlaub dieses Jahr auf den Kopf gehauen. Also kannst du das machen? Kannst du das irgendwie rechtfertigen? Und das ist bei uns ja auch ein freiwilliges Angebot. Ne? Also jeder kann, wenn er möchte, was spenden. Niemand muss. Wir sind super dankbar dafür, wenn jemand was spendet. Und das ist so, wenn ich es über den Daumen, also wenn ich es überschlagen würde, 1% der Hörer, die was spenden. Also 99% spenden nichts, ist aber auch vollkommen okay. Ja. Und 1% spendet was. Ne? Und da ist alles dabei. Da ist alles dabei von irgendwie, von Leuten, die uns irgendwie 1 Euro im Monat überweisen oder 50 Cent und die dann irgendwie dazu noch schreiben, tut mir leid, ich bin Student, mehr geht nicht. Und wir denken so, ey, alles gut.
Ja.
Du musst uns gar nichts spenden. Ne? Wir machen das nicht für das Geld, wir machen das, weil wir Bock da drauf haben.
Das Gute ist ja auch dabei, ne? Also bei diesen Spenden, um mal kurz was zu sagen, die wissen ja wenigstens, wo es hingeht. Ne? Also
ja, genau.
Ihr bekommt das ja zu 100%. Und,
abzüglich Steuern.
Ja, okay, abzüglich Steuern, genau. Das kommt noch dazu. Aber das kann man ja nicht verhindern. Aber bei Podimo, da bezahlst du halt 5 Euro und du weißt gar nicht, wo das hingeht. Ne? Dann bekommt der Großteil auch noch bekommt es so eine Firma, die keinen Aufwand wirklich betreibt, um überhaupt dem Podcast dann auch was zu bieten. Also
wenn man einen Podcast hat, den man gerne hört, dann geht einfach mal hin und spendet dem entweder irgendwie 1 Euro als Dauerauftrag oder werft dem mal einen 5er oder einen 10er zu oder so. Und dann ist gut. Darüber freuen die sich. Das reicht doch vollkommen aus. Ne? Also wenn bei MinCorrect, ne, wenn da jeder Hörer irgendwie 10 Cent in den Hut werfen würde oder so, dann bräuchten wir nicht mehr arbeiten gehen.
Und das scheint ja tatsächlich solchen Marketingleuten völlig fremd zu sein, dass Leute freiwillig Geld geben für eine Leistung, die sie auch umsonst bekommen könnten.
Ja, richtig. Ne? Dass sie das tun, weil sie denjenigen, der das macht, unterstützen möchten, weil denen das wert ist. Ne? Es ist Wahnsinn. Also ich freue mich immer tierisch darüber, wenn ich irgendwie auf unseren Kontoauszug gucke und sehe, dass da halt Leute was gespendet haben. Also es ist wirklich toll. Und ich weiß nicht, ich glaube, das liegt auch daran, dass das Verhältnis, das wir zu unseren Hörern haben, also dass generell Podcaster zu ihren Hörern haben, die nicht aus irgendeiner Medienproduktionsfirma rausgefallen sind, dass das ein sehr enges Verhältnis ist. Also wenn ich mir angucke, was wir so an Feedback von Leuten bekommen, ich hab zwischendurch, also das kommt selten vor, aber also alle 2-3 Monate habe ich mal eine Mail oder mir schreibt jemand auf Twitter, da habe ich Tränen in den Augen, weil das, was sie erzählen, mich halt tatsächlich berührt. Ne? Also selbst bei Alliteration am Arsch, unserem Quatschformat, ne, hat uns letztens, da haben wir in der letzten Folge, glaube ich, auch drüber gesprochen, hat eine Frau dem Basti und mir geschrieben, dass sie irgendwie, 2 Kinder hat, die als Frühchen geboren wurden und sie, die halt schwerbehindert sind, dass das Leben halt nicht ganz leicht ist, sich mit den Ämtern rumzuschlagen und sie auch ein bisschen Öffentlichkeit dafür versucht zu schaffen, halt, wie es alleinerziehenden Leuten geht und so weiter und so weiter. Und die hat halt irgendwie geschrieben, dass sie dass ihr zwischendurch total scheiße geht und sie halt sich auf den Podcast freut, weil sie dann lachen kann. Ne? Also ich habe da gesessen, ich habe eine Träne im Auge dabei. Ja. Bei MinCorrect hatten Nikolas und ich bei einer unserer Live-Shows kam ein junger Mann an, der uns irgendwie gedankt hat, weil wir ihn unterhalten haben, weil der dann zu uns meinte, ja, im Krankenhaus war es halt irgendwie so langweilig und ich hatte auf der Kinderkrebsstation niemand, mit dem ich reden konnte. Und ich hatte da so ein Kloß im Hals.
Ja,
ne?
Ja.
Hat ihn dann gefragt, so, wie alt bist du? Und der war 17. Hatte Anfang des Jahres irgendwie die Diagnose Krebs bekommen, hat im Krankenhaus gelegen und hat da jeden Tag unseren Podcast gehört. als er uns gegenüber stand, hat er gezittert und war super aufgeregt. Ich habe fast geheult dabei. Mhm. Also das ist ein komplett anderes Verhältnis,
ja,
als
ja.
dieses teilweise, finde ich, perverse Verhältnis, das dass Podcasts als Marketing, als Werbeplattform hat.
Wo du kein,
ich finde, Podcasts sind was sehr Persönliches.
Ja, wo du keine Beziehung mehr zum Hörer hast. So, ne?
Ja, genau.
Das ist doch das Wichtige eigentlich. Ich freue mich ja auch über jeden Kommentar. Ne? Also wir bekommen zwar also sicherlich nicht so viele Kommentare, wie ihr das tut, aber jede, ne, also jeder Kommentar oder jede konstruktive Kritik oder so, ne, finde ich irgendwie schön so, ne, und dann kann man ja auch was, irgendwas draus machen.
Ja, allein so dieses Gefühl, das, was ich mache, bedeutet anderen Leuten was.
Genau.
Ja, genau. Das könnt ihr euch vorstellen, als Nikolas und ich unsere erste Live-Show gemacht haben, also jetzt abgesehen jetzt nicht auf dem Kongress, weil beim Kongress haben wir immer gedacht so, ja, die Leute sind eh da, dann kommen die auch mal bei uns vorbei, ne, also wenn die eh da sind, als wir die Minkorrekt 100, also unsere 100. Folge, als wir da gesagt haben, komm, daraus machen wir eine Live-Show und mit dem Christian Kessen vom Kohlenpott das in der Zeche da organisiert haben, wussten wir, da passen so 350 Leute rein. Und haben gesagt, so, okay, komm, dann verkaufen wir 300 Karten und 50 halten wir frei für Freunde und so, ne, die sich das eventuell angucken möchten, halt Freunde, Familie und so weiter, halt 25 für jeden. Dann haben wir diesen Shop aufgesetzt mit Pretix und haben gesagt, Freitag geht der Shop online. Dann ist der online gegangen und das Ding war nach nicht mal einer Minute ausverkauft.
Wow.
Wir waren so überrascht, dass wir gedacht haben, der Shop wäre kaputt. Nikolas hat mich angerufen und meinte, guck mal nach, stimmt irgendwas nicht. Und ich habe auch geguckt, so, ah, oh, fuck. Hab nachgeguckt und hab gesehen, nee, es ist ausverkauft. Es ist einfach nur ausverkauft. Wir haben uns gewundert, wie viele Leute, wie vielen Leuten das bedeutet, also was bedeutet hat. Und es war jetzt nicht so, dass wir so unglaublich viele Hörer haben, dass die alle dann in Herten 300 Tickets sofort verkauft haben, sondern das lag daran, dass da Leute hingekommen sind, die sind teilweise aus Wien, haben die sich einen Flieger genommen. Die haben sich einen Flug gebucht, um da hinzukommen. Über Fliegen kann man jetzt auch noch streiten, ist vielleicht auch nicht das Geilste, was so, ne? Aber es sind wirklich, also es sind Leute von echt weit weg gekommen, haben sich ein Hotelzimmer gemietet, um zu dieser Minkorrekt 100 zu kommen. Wir waren da auch komplett baff dabei. Oder jetzt bei unserer Tour. Wir haben am Anfang gedacht, als wir mit der Agentur gesprochen haben, haben wir gesagt so, ja, wir glauben, da kommen schon ein paar. Aber machen wir mal so 4, 5 Termine. Und wir hatten tatsächlich am Anfang 5 geplant, so grob, weil wir gesagt haben, so komm, wir machen einmal Norden, Süden, Osten, Westen und Mitte. Ne? Und haben dann aber gemerkt so, das könnte man auch häufiger machen. Und unser Ziel, also eins unserer Hauptziele bei der Tour war halt einmal natürlich sowas wie, wenn man es so nennen möchte, Fanservice, wobei ich Fan immer noch komisch finde als Begriff. dass man sagt so, ey komm, dann kann sich jeder mal so eine Live-Show angucken und wir haben ja auch tierisch Spaß daran, auf der Bühne zu stehen. Aber ein zweiterer Grund war, dass wir andere Leute erreichen wollten. Weil wir haben gesehen, dass der Podcast halt auf einem stabilen Level ist, aber nicht mehr wirklich wächst. Mit Spotify, wie gesagt, haben wir nochmal eine andere Gruppe erreicht. Und wir haben gedacht so, komm, wenn wir uns auf eine Bühne stellen, vielleicht kommen da nochmal Leute hin, die uns nicht vom Podcast kennen. Die einfach nur Interesse an irgendwie Wissenschaft haben, dass wir irgendwie was Lustiges erzählen oder so. Das war am Anfang der Tour wenig. Also da waren, würde ich sagen, immer so 90%, 70% der Leute, die halt zu den Shows gekommen sind, waren halt Podcast-Hörer. Wir fragen am Anfang immer. Also wir stellen uns auf die Bühne, sagen einmal hier, zeigt einmal auf, damit wir wissen, ob wir Insider-Witze machen können oder nicht. Ne? Oder ein bisschen mehr erklären müssen, wer wir eigentlich sind, weil wir sind auf der Bühne schon teilweise ein bisschen albern und machen ein bisschen viel Quatsch, aber die Leute, also es ist trotzdem ein wichtiges Thema, das wir behandeln und weiß nicht, wenn da mittlerweile kommt es häufig vor, dass irgendwie vielleicht wenn überhaupt 20% von den Leuten im Publikum Hörer sind.
Wir
erreichen
Leipzig,
wirklich andere Leute.
Ja, als ihr in Leipzig wart, da waren auch relativ viele dabei, die euch nicht kannten. Also da habt ihr ja auch gefragt, es hat mich erstaunt, dass da echt viele dabei waren, die euch irgendwie noch nie gehört haben. Und das, was mich auch irgendwie wundert, wo ich mir dachte, naja, warum geht man zu so einer Podcast-Tour, zu so einem Auftritt, obwohl man den Podcast noch nie gehört hat? Aber das ist dann sicherlich, ne, durch, vielleicht sind die so mitgeschleift worden oder haben das irgendwie das Plakat mal gesehen oder so und dachten sich, naja, könnte interessant sein, aber hat mich schon gewundert. Ich dachte wirklich nur, dass da Hörer hingehen.
Ja, aber umso cooler.
Haben wir auch gedacht, war aber nicht. Also,
Ja, ist schon erstaunlich.
Also ich glaube, was auf jeden Fall deutlich geworden ist, dass die Beziehung zwischen PodcasterInnen und HörerInnen eine ganz besondere ist. Und dass das eben, glaube ich, viele Marketingleute nicht wirklich verstanden haben.
Ja.
Und ich finde auch, dass die PodcasterInnen unter sich auch eine gewisse, also natürlich bildet man eine gewisse Community, wobei es natürlich auch wieder so Subgruppierungen gibt und so weiter. Aber wobei mir das auch nochmal aufgefallen ist, war, als ich die Podcast-Studie rumgeschickt hatte, ne? Da hatten wir ziemlich viele Leute auch per E-Mail angeschrieben, ob die da mitmachen möchten. Und ganz lustig fand ich eine E-Mail auch von einem Marketing-Podcaster, der hat mir geschrieben so, diese Umfrage ist ja viel zu lang, also 45 Minuten, wer soll denn das durchführen? Man muss sagen, es ist wirklich eine ultra lange Studie gewesen. Ja. Und ich hatte auch echt ein schlechtes Gewissen, aber ich wollte halt so viel wissen von den Leuten, ne? Und Nikolas hat mir da auch so ein bisschen gut zugeredet und meinte, das sind Leute, die interessieren sich fürs Podcasten, die geben bestimmt gern ihre Meinung ab. Und ich dachte, sehr gut, okay.
Ich habe die auch ausgefüllt.
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall, dieser Marketing-Mensch.
Ich habe die auch ausgefüllt.
Oh, sehr schön.
Dieser Marketing-Mensch schrieb mir dann, wir führen ja auch manchmal Studien durch oder Umfragen und wir haben uns darauf geeinigt, dass die maximal 2 Minuten dauern dürfen, weil für mehr sind die Leute ja nicht zu begeistern und die werden dann auch noch dafür entlohnt mit 5 Euro. Ich dachte, ich habe dann nur zurückgeschrieben und meinte so, ja, wir haben gerade übrigens an die 500 Leute zusammen. Dankeschön.
Ja, macht ja keiner mit, ne?
Ja. Sehr bemerkenswert auf jeden Fall.
Ja, die Marketingleute haben nicht immer recht, ne? Also,
nee, wenn man sich für das einfach nicht interessiert, offenbar, wenn man keine Informationen einholt.
Das ist jetzt das neue tolle Ding und da springen die halt auf. Man merkt ja auch in der Podcast, also wenn man sich so die Podcast-Bubblen anguckt, da gibt es ja auch tatsächlich Podcasts, die nicht aus Interesse, die nicht aus Interesse gemacht werden, sondern tatsächlich mit Gewinnerzielungsabsicht.
Ja,
ne?
Ja.
Also wo halt wirklich 2 Leute zusammengecastet werden. Und das Ding dann produziert wird. Und die sind erfolgreich, was auch kein Wunder ist, weil da die komplette Marketingmaschinerie mit Werbung und allem drum und dran draufgeworfen wird, die sonst halt im Fernsehen, im Radio und so weiter, es sind ja genau die gleichen Leute, ne? Es wird genau das da draufgeworfen, aber wie gesagt, diese Podcasts, die sind irgendwie, weiß nicht, die sind halt anders.
Ne? Ich verdrehe immer so innerlich sorry.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, also solche Podcasts haben natürlich auch irgendwie ihre Berechtigung, ne? Das wollen wir dem natürlich auch nicht abschreiben so. Aber was mich dann immer so aufregt, ist, dass dann solche Leute behaupten, wie hier auch dieser Podcast-Apostel, dass es ja irgendwie noch gar nichts gäbe, dass es ja nichts von Qualität gäbe. Und ich denke, mein Gott, Leute, guckt doch mal in eure Apple-Podcast-App und guckt mal, was da abseits dieser Apple-Charts existiert. Es gibt so viele geile Formate.
Aber das kannst du auf alles andere auch ummünzen. Also es gibt so viele Leute, die auch sagen, es kommt nichts Vernünftiges im Kino. Da sage ich mal, guck ins Programmkino, guck da mal, guck die kleinen Filme an, da gibt es genug. Oder es gibt keine vernünftige Musik mehr heute, wo ich mir sage, es gibt genug Indie-Künstler, die eine super Musik machen. Guck da einfach mal hin. Und genauso ist es bei Podcasts. Guck die kleinen Podcaster mal an. Oder es gibt ja auch größere natürlich. Aber guck dir einfach mal richtig oder hör dir mal richtige gute Podcasts an. Such da mal, ne, so ein bisschen. Es bedeutet ja auch Arbeit, was Gutes zu finden, so, ne? Oder das Richtige für einen zu finden. Aber wenn ich dann immer so sehe, weißt du, oder bei Instagram sehe ich dann manchmal so Influencer, die dann so Podcasts empfehlen, die eh schon bekannt sind, wo ich mir denke, die kennt doch eh schon jeder, die sind immer auf Platz 1 in den Charts. Warum? Das ist ja genauso, wenn ich, keine Ahnung, Call of Duty empfehle, so sage, ja, das ist das geilste Spiel. Spielt das mal an, wo ich mir denke, ja, das kennt doch eh schon jeder. Empfehlt doch mal Dinge, die noch nicht jeder kennt, so, aber die auch richtig gut sind. So. Und das nervt mich dann manchmal so.
Ja, das ist gerade in dieser Marketing-Bubble oder in dieser Show-Bubble ist das so, dass die auch nichts außerhalb ihrer Bubble kennen. Und dann auch halt sich immer gegenseitig selber empfehlen.
Ja, das merke ich auch oft. Ja.
Und auch dieses, also ich erinnere mich noch dran, als damals 4000, also damals sage ich jetzt schon, als 4000 Hertz so als eins der ersten Podcast-Label quasi aufgetreten ist, haben die sehr stark provoziert und ich glaube auch mit voller Absicht, als sie gesagt haben, wir wollen den Qualitätspodcast nach Deutschland bringen. Ich weiß nicht, wie viel Leuten damals ich weiß nicht, ob sie zu der Zeit schon Subscribe hieß oder ob es noch der Podlove Publisher Workshop war oder so, wie viele Leuten da der Kragen geplatzt ist bei der Aussage und das auch vollkommen zu Recht. Trotzdem sind die damit in der Marketingwelt komplett angekommen. Wenn du bei so Marketing-Sachen, wenn du da mal in so Broschüren guckst, so Fachzeitschriften oder so, oder dich mit so Marketingmenschen unterhältst, 4000 Hertz kennen die. Das kennen die, weil die halt, die haben, also 4000 Hertz hat tatsächlich provokant, aber die haben sehr gutes Marketing gemacht mit ihrem Label, das sie halt gegründet haben. Und bei Podcast-Labeln gibt es ja jetzt auch wieder verschiedenste Sachen. Das ist auch, da muss man auch aufpassen, wie man die vergleicht. Es gibt einmal sowas wie irgendwie Haus 1 von der Kadda, die halt wirklich Podcasts produziert, die ihr, glaube ich, auch am Herzen liegen und Leuten halt hilft, ordentlichen Content zu machen, beziehungsweise Leute versammelt, die ordentlichen Content machen. Und dann gibt es halt auch irgendwie irgendwelche Podcast-Label, die sich eher so aufführen wie Plattenlabel, die irgendwie den Anspruch haben, das neue Plattenlabel zu werden, also die quasi die Fehler der Musikindustrie nochmal machen wollen, die immer noch nicht verstanden haben, dass diese Vertriebsstruktur mit Labeln und dem ganzen Scheiß heute nett gesagt überflüssig ist. Man braucht, also ja, wenn man Marketing machen will, wenn man Werbung dafür machen will, ja, dann braucht man immer noch ein Label, das für einen das Marketing übernimmt oder so, aber gerade in Zeiten wie YouTube, wie halt Podcasts, ne? Du brauchst nichts mehr, Blogs, man braucht diese ganze Scheiße nicht mehr, man kann ohne großen technischen Aufwand tausende Leute erreichen.
Das stimmt. Und das Medium Podcast hat ja eben auch den schönen Vorteil, dass jeder senden kann. Also jeder, der zumindest ein Smartphone besitzt, kann was aufnehmen und kann das ins Internet stellen. Und deswegen ist die Podcast-Szene ja auch so schön divers, wie ich finde. Und ja, um vielleicht das Ganze etwas positiv enden zu lassen, will ich noch ganz kurz auf den Artikel von der Nele Heise aufmerksam machen, die einen Artikel darüber geschrieben hat, wie Frauen die Podcast-Szene bereichern, also Frauen und nicht-binäre Personen. Und ein sehr, sehr schöner Artikel, wie ich finde, wo man auch nochmal ganz viele Podcast-Tipps bekommt und auch ein paar Frauen vorgestellt bekommt, die so nicht nur vor dem Mikrofon tätig sind, sondern auch dahinter. Und ja, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes.
Sehr schön.
Genau. Reinhard, hast du noch irgendwas zu sagen? Also natürlich hast du sicherlich viel zu sagen.
Ja, bestimmt. Aber ich will eure Folge ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen.
Wir sind ja jetzt hier schon über eine Stunde, genau.
Ja, das ist, ja.
Okay, dann freuen wir uns sehr, dass du da warst, dass du, ja.
War mir eine Freude. Wenn mir mal wieder irgendwie, weiß nicht, wenn ich mal wieder viel Bahn gefahren bin, komme ich gerne wieder.
Oh ja, das Thema ÖPNV ist auch ein Wiederkehrthema.
Oh ja, da kann ich auch stundenlang drüber abranten, was ich auch schon öfter getan habe.
Ich bin gerne irgendwann nochmal zu Gast, wenn ich
bin. Oh ja, sehr schön.
Das hat sehr, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht.
Oh, das ist schön, das freut uns.
Das haben wir uns doch schon gedacht, deswegen haben wir dich eingeladen.
Genau. Am Ende frage ich die Gäste nochmal, wie man sie erreichen kann, aber ich glaube, das erübrigt sich in deinem Fall. Du hast deine ganzen Podcasts schon so oft genannt hier im Podcast.
Ja, Twitter, die Podcasts, man kann mir E-Mails schreiben. Man findet mich an der Hochschule Mannheim, wenn man mal Hallo sagen möchte. Da arbeite ich mittlerweile. Man findet mich, wenn man will.
Auf jeden Fall. Oder man kann auch eine Show von dir besuchen. Aber ihr habt ja jetzt gar nicht mehr so viele dieses Jahr, ne?
Nee, dieses Jahr sind es noch 4, um genau zu sein. Eine in Essen, in meiner Heimatstadt, was mich sehr, sehr freut. Und zwar in der Weststadthalle, die, wenn ich das richtig gesehen habe, ausverkauft ist.
Cool.
Hätte man mich vor 10 Jahren gefragt, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mal in der Weststadthalle auf der Bühne stehe. Ja. Da habe ich als Teenager Konzerte besucht. Aber hätte ich nie gedacht, ich freue mich da unglaublich drüber. Und dann habe ich mit Nikolas noch einmal ein letztes Wochenende, wo wir nochmal so einen Dreierblock haben mit Lübeck, Rostock und Celle. Das sind die letzten drei für dieses Jahr. Es wird nächstes Jahr auch wieder eine Minkorrektur geben mit einem neuen Thema, also ein neues Programm komplett. Und das wird wahrscheinlich im Oktober anfangen.
Sehr cool.
Ja,
Soll ich das rausschneiden oder dürfen wir das drin lassen?
Nee, das kannst du gerne drin lassen, weil wie ich in diesem Business mit so Bühnen und so gelernt habe, ein Jahr im Voraus planen gilt dort als kurzfristig. Okay. Also ernsthaft, ein Jahr vorher ist kurzfristig. Die Agentur, mit der wir das zusammen machen, also das macht ja mittlerweile eine Agentur, also zu der sind wir gekommen durch den Basti. Und die machen das für uns, weil wir bei der Folge 100 gelernt haben, dass man eine Live-Show noch selber organisieren kann. Bei zweien würde ich sagen, grenzt es schon an, es wird super, super schwer, alles mehr als zwei ist unmöglich. Es ist tatsächlich unmöglich, weil dir fehlen die Kontakte, dir fehlt die Zeit, dir fehlt einfach alles. Ne, von der Organisation bis hin zu Ansprechpartnern und so weiter. Und das muss eine Agentur machen. Das macht für uns, wie gesagt, unsere Agentur. Und also unsere Agentur klingt so, als ob die nur für uns arbeiten. Ich glaube, wir sind der kleinste Fisch, den die vertreten, die vertreten uns ja nicht mal, die organisieren für uns halt die Spielorte. Und die haben uns halt gesagt, so, ja, wenn ihr nächstes Jahr was machen wollt, dann müssen wir jetzt die Termine klären. Und deshalb sind wir gerade dabei gewesen, beziehungsweise in den letzten zwei Wochen, und die sind jetzt geklärt, und ich glaube, die gehen diese oder nächste Woche, werden wir die veröffentlichen, und die Karten gehen quasi in den Vorverkauf.
Ach schon, ja cool. Da müssen wir uns auf jeden
Fall. Wie gesagt, es muss ein Jahr vorher, ist sehr kurzfristig, ja. Habe ich in diesem Business gelernt habe.
Ja, cool. Also ich glaube, da freuen sich nicht nur wir, sondern ganz viele Leute freuen sich darüber.
Was ich schon mal vorwegnehmen kann, es sind im nächsten Jahr weniger Termine. Okay. Was schlicht und einfach daran liegt, dass ich mittlerweile auch einen normalen 40-Stunden-Job nebenbei habe.
Ja, das ist schon stressig dann.
Genau, wir das, wenn, also zum größten Teil halt nur am Wochenende machen. Und selbst wenn es am Wochenende ist, irgendwie Sonntagabend, wenn ich da irgendwo im Norden bin, da werde ich nicht am nächsten Tag in Mannheim im Büro sitzen können. Da muss man sich auch mindestens einen halben Tag, wenn ich einen ganzen Tag frei nehme. Also wir versuchen flächenmäßig diesmal oder von den Orten Deutschland irgendwie ein bisschen besser abzudecken. Also dass wir auch den Süden mal ein bisschen besser erreichen, ein bisschen mehr, und den Osten auch ein bisschen mehr. Aber insgesamt werden es wahrscheinlich weniger Termine sein, aber dafür vielleicht besser verteilt.
Sehr cool, das freut mich sehr.
Ja, mich auch. Ja, natürlich.
Obwohl du nicht MINT-Korrekt-Hörer bist.
Naja, selten, sag ich mal. Ich bin also mit Podcasts, also ich bin dann immer so, dass ich auch immer dieselben höre.
Ja, du bist nicht sehr offen neuen Formaten gegenüber.
Ja, ich bin ja immer erstaunt, wie viele du kennst. So,
ich habe aber auch so die immer gleichen Formate, beziehungsweise die immer gleichen Sendungen in meinem Podcatcher. Ja. Also, ja.
Ich bin so ein Gewohnheitshörer, ja.
Aber wenn du Spiele sehr magst, kann ich dir noch eine Empfehlung geben, wenn du ihn nicht schon kennst, Stay Forever.
Das ist mein Lieblingspodcast, ne?
Ja, also, okay, dann muss ich gar nicht klagen.
Nee, du musst mir gar nicht empfehlen. Also ich liebe den, den höre ich schon seit der ersten Folge.
Zum Beispiel auch ein klassisches Modell, wie man mit einem Podcast tatsächlich Geld verdienen kann. Die finanzieren sich über Patreon. Und
ja,
zwar
genau.
Ordentlich.
Ja, das war
und zwar richtig ordentlich, ne? Also,
die haben richtig viele Hörer auch,
ja. Ich hatte das mal nachgeguckt, weil mich das interessiert hat, weil die benutzen Patreon so, wie Patreon gedacht ist. Die machen Folgen, die heißen Super Stay Forever, die dann quasi Exklusiv-Content sind, die früher oder später aber auch im normalen Feed landen nach einer Zeit. Ich finde, die machen das sehr sympathisch und sehr gut und sind ein Paradebeispiel dafür, dass niemand irgendeine Plattform braucht, um tatsächlich Content, also um mit seinem Content Geld zu verdienen. Ja. Also die haben irgendwie Stufen von 1, 3 und 5 Dollar im Monat, und die machen pro Monat, bei Patreon kann man es ja sehen, 13.400 Dollar.
Wow. Nicht schlecht, oh Mann. Okay. Na, ich kenne noch einen hier, Insert Moin, den kenne ich noch, ich selber auch unterstütze. Das liegt auch daran, dass die täglich eine Folge rausbringen und dann auch immer über aktuelle Games, die sie gerade so gespielt haben. Das finde ich mal persönlich ganz gut, weil ich dann immer so weiß, was aktuell gerade erscheint, so, ne, und dann auch immer eine kurze Meinung habe. Und ich finde es immer gut, dass sie abwechselnde Gäste haben, auch sehr divers so, also wirklich, die haben da, ne, unterschiedlichste Gäste, auch nicht immer dieselben, sondern auch wirklich dann auch so Leute, die du dann neu kennenlernst dadurch, so, ne, und dann, wo ich auch schon selber auf andere Podcasts aufmerksam geworden bin. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Die beiden, die das machen, die sind auch sehr sympathisch. Kann ich also auch empfehlen noch.
Gut.
Genau, haben wir
dann
sonst
kommen
noch
was wir
zu
aber
sagen?
Jetzt tatsächlich zum Ende, glaube ich.
Genau, jetzt wirklich zum Ende. Ja, und jetzt mache ich einfach noch den Abschluss. Snippet.
Moment, wir müssen erst noch Tschüss sagen.
Achso, ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt rein!